Freiheit der Kunst ihre Freiheit. Diese Losung gilt auch für die heutige Sendung, denn wir werden der Frage nachgehen, wie viel Kommerz Kunst denn eigentlich verträgt und wie Behinderung und Kunst zusammenhängen können. Zu diesem Berufe haben wir eine Expertin eingeladen, Frau Dr. Verena Nussbaumer. Sie ist an ihres Zeichens Kunsthistorikerin, haben aber auch Publizistik studiert und eine Kunsttherapieausbildung absolviert. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, quasi ein akustisches Bild von sich selber zu malen, welche Aspekte Ihres Lebens würden Sie denn quasi unterstreichen? Welche sind Ihnen denn besonders wichtig?
Das Bild, was ich hier machen würde, wäre sehr bunt, weil so ist auch mein Leben. Und bin auch Kunsthistorikerin, habe eine Kulturmanagement-Ausbildung gemacht nach meinem Studium in Salzburg. Die Kunst hat mich immer begleitet. Ich habe in Museen, Galerien gearbeitet, ich habe geschrieben, im PR-Bereich mich stark gemacht, eben für Künstler und Künstlerinnen. Hatte dann sogar ein Ein-Personen-Unternehmen, eine kleine Agentur, wo ich mich um Künstlerinnen und Künstler, die habe ich gecoacht, stark gemacht. Ich habe geschrieben über sie, ich habe sie fotografiert, dass sie irgendwie auch die Pressemappen haben, dass sie nicht Bittsteller sind in der Kunst, sondern dass sie in Galerien gehen können und sagen, ja, da bin ich und die Wertschätzung habe ich ihnen gegeben. Fotografieren habe ich schon sehr, sehr früh begonnen. Eines meiner Lieblingsspielzeuge war schon, glaube ich, mit 2, 3 Jahren eine Filmrolle von einem Mittelformat Fotoapparat. Mit 10, 12 habe ich dann aktiv angefangen zu fotografieren, weil ich bin so ein sehr lebendiges Kind gewesen, ein sogenanntes Zappel-Philipp-Kind. Heute würde man ADHS dazu sagen, mit sehr, sehr, sehr vielen Interessen und war immer sehr gerne in der Natur, die mich auch immer runtergeholt hat und beruhigt. Und dann habe ich die Fotografie entdeckt. Dazu muss ich vorausschicken. Meine Tante war Fotografin und hat mir das nötige Rüstzeug gelernt von der Dunkelkammerpraxis. Das heißt, ich habe die gesamte Pubertät eigentlich sozusagen in der Dunkelkammer verbracht und damals schon Fotoinszenierungen, konzeptionelle Fotografie geschaffen mit Menschen, mit Tieren in der Natur. Ich habe eigentlich querbeet immer alles, was für mich wichtig war, die Bildausschnitte, die ich gesehen habe, das meine Aufmerksamkeit erregt hat und das hat schneller mal was, weil ich habe immer den Kopf entweder in den Wolken gehabt oder auf dem Berg bei den Vögeln und dieses Objektiv hat mir halt dann diesen Ausschnitt gegeben, wo ich dann wirklich hingezurrt habe und was mir wichtig war, dem gab ich dann Raum und Bedeutung vor allem, Wertschätzung.
Sie haben gemeint, die Fotografie habe Ihnen geholfen, quasi auf das für Sie Wichtige zu fokussieren, wenn ich das jetzt frei zusammenfassen darf. Jetzt ist die Frage, wenn man durch eine Linse schaut und die Welt sozusagen durch ein wenig Glas und Metall betrachtet, was bleibt da über am anderen Ende? Was gibt die Kamera wieder, dass man dann am Ende sich bemüht, ein Bild einzufangen? Gibt es da so Dinge, die besonders wichtig sind oder die Ihnen in Ihrer Fotografie wichtig waren, stets einzufangen?
Ja, das stimmt. Also ich denke in Bildern, bin ein visueller Mensch und habe schon als Kind das Kaleidoskop sehr, sehr geliebt. Und wenn ich etwas durch eine Optik, ein Objektiv sehe, dann ist es genau das, dieses Bild, das jetzt für mich wichtig ist. Früher waren es Einzelbilder, die ich gemacht habe. Aber dann habe ich angefangen, in Paaren zu fotografieren, Sequenzen, kleine, und habe alles in einen Kontext gestellt. Also Paare wie bei diesem, damals hat man Memory-Spiel gesagt, darf man immer. Der Begriff ist urheberrechtlich geschützt, jetzt ist es Memo. Das heißt, ich habe immer Bildpaare angeordnet, die entweder gleich waren oder wo etwas anders war, dieselbe Gattung, oder ich habe irrsinnig gern eine Störung eingebaut. Irgendwas, was den Betrachter von diesem Bild dann irgendwie rausgehoben hat. Und ich habe eigentlich meine Bilder nie bearbeitet. So wie ich die gesehen habe, wie ich sie fotografiert habe, so waren die auch richtig und sie bedurften keiner Nachbearbeitung. Und
gilt das, was auch in der Kommunikationstheorie gilt, dass Störungen, so wie jetzt auch die Nebengeräusche, die wir hören, stets Vorrang haben? Also muss ich mir einer Störung immer widmen zuerst oder kann ich sie auch bewusst ignorieren als Fotograf?
Natürlich. Ich habe mich da nicht stören lassen. Ich habe die Störung, so wie ich auch, ich habe eine Ausbildung gemacht, noch Ausstellungsdesign. Ich habe Ausstellungen kuratiert und da habe ich irrsinnig gern eine Störung, einen Gegenpol eingebaut. Und so sehe ich das auch in der Fotografie. In meinen Bildern gibt es diesen Gegenpol, oft was anderes. Ich meine, wenn Sie sich das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie einen Türknauf fotografiere, dann eine alte Tür und vielleicht dann eine Großmutter, die da rausgeht oder etwas ganz was anderes. Der Betrachter erwartet was anderes und da erziele ich ja ganz eine andere Wirkung. Also Störungen, den Raum zu geben, wenn die wichtig sind, finde ich es total wichtig. Aber ich habe halt gespielt, weil ich bin sehr verspielt selber. Und Störungen haben auch was Spielerisches, was Spontanes. Das ist wie das Kaleidoskop wieder. Es entsteht was Neues und ich kann sehr viel gleichzeitig aufnehmen, hören, denken. Ja.
Für die jüngere Generation, was ist ein Kaleidoskop?
Das Kaleidoskop, das die Jüngeren, das ist sowas wie ein Fernrohr gewesen. Das hat man gedreht und da haben sich irrsinnig schöne so bunte Blumen und Gebilde wie Sterne immer vermischt mit verschiedenen kleinen Steinen. Es entstand was anderes, das Neue. Ich bin komplett von Natur aus neugierig. Das Neue hat mich immer fasziniert. Und so auch die Sterne. Ich habe immer nächtelang, war ich draußen als Kind schon, habe die Sterne angeschaut, den Mond. Wenn sich etwas verändert, und das Leben ist Veränderung, und das Wichtigste ist, dass man mit Störungen und Veränderungen auch zurechtkommt. Und das habe ich gelernt, weil mental bin ich so stark und das kann ich gut handeln alles.
Jetzt ist die Frage, bevor wir noch auf das Kernthema eingehen, haben wir gesagt, thematisieren wir noch eine große gesundheitliche Veränderung in Ihrem Leben. 2017 kam eine Krebserkrankung mit allen Ihren Begleiterscheinungen. Inwiefern hat das Ihr Leben verändert? Weil Sie haben im Vorgespräch gesagt, hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, inwiefern?
Also 2017 habe ich im September die Diagnose bekommen, dass ich ein Zungengrundkarzinom habe, das zu diesem Zeitpunkt schon bereits inoperabel war. Das Jahr davor hatte ich immer Schmerzen und bin von Pontius Pilatus gelaufen. Niemand ist draufgekommen, weil ich einfach sportlich sehr fit bin. Ich habe nie einen Alkohol getrunken, nicht geraucht, bin sportlich, habe immer meine Tai-Chi-Übungen gemacht, das mache ich nach wie vor. Und bin sozusagen, wenn man schon davon reden kann, überhaupt nicht diese Zielgruppe gewesen. Aber gut, es ist so. Und ich habe bei der Diagnose, das ist klar, da fühlt man sich ganz kurz, wie wenn man vor einem Bus steht oder ein Zug auf einen zufährt, weil ich habe echt gedacht, das, was ich hätte, wäre harmlos und die Diagnose negativ. Und ich habe dann sofort zu meiner Frau Professor gesagt, die mir das Leben gerettet hat, die Frau Professor Schneider-Stickler am AKH, das ist eine Krankheit, Krebs, und ich werde sie besiegen. Und diese mentale Stärke hatte ich von Anfang an und mir gedacht, nein, ich schaffe das. Und das habe ich so durchgezogen und war immer sehr, sehr positiv. Was natürlich in der Erkrankung, das war schon wirklich eine Höllenfahrt, vor allem wenn jemand aus der Kommunikation und Kunst kommt und dann 4 Monate nicht mehr sprechen kann, die Sprache komplett verliert, all die Dinge, die man machen muss von einer Chemotherapie, Strahlentherapie. Aber ich habe das geschafft, nur da ist man natürlich, man kann gar nichts, man ist einfach erschöpft, hat diese Fatigue, das ist eine Art Depression. Ich konnte nicht einmal einen kleinen Artikel lesen, weil wenn man wie in der Mitte war von einer Spalte, wenn ich mal gewusst, was am Anfang war. Also man ist dann einfach wirklich sehr, sehr erschöpft. Ich war danach auf Reha in St. Veit in Pongau, auf der Onkologie. Und das hat mir, was mir dann auch wieder sehr gut geholfen hat, weil es ist klar, dass man da horrende Schmerzen hat, aber ich war immer positiv. Und das ohne Sprache ist schwierig. In unserer digitalen Welt, wenn man nicht einmal die Mutter, die eigene anrufen kann, wenn ein Ärzte nicht hören wollen, wenn man über sein Befinden gar nicht sprechen kann, das ist wahnsinnig schwierig. Ich konnte schreiben und habe dann auf der Reha angefangen, selbst Kunsttherapie zu machen. Und fotografiert habe ich immer. Also wie ich die erste Chemotherapie in mich, wie die in mich hineingeflossen ist, habe ich das auch noch sehr, ja, ich habe das alles dokumentiert. Ich habe Fotos gemacht, solange es ging, habe ich mich fotografiert, das Umfeld, was mir wichtig war. Das war sozusagen mein visuelles Tagebuch, sprechen konnte ich ja nicht mehr.
Und was ist in dieser Lebenslage wichtig?
Da war eigentlich nur wichtig, von einem Tag auf den anderen zu kommen. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wie ich mit meiner jungen Hündin im Garten herumtolle und dass ich gesund bin. Ich habe mich immer als gesund visualisiert und mir das wirklich vorgestellt, wie ich und mein Körper, der wirklich Grandioses geleistet hat, und ich war immer sehr, sehr zart, das schafft und diese degenerierten Zellen sozusagen hinauskatapultiert. Und das visuelle Tagebuch habe ich immer, immer geführt, konnte es dann lange natürlich nicht anschauen und war dann auf der Reha selber in Kunsttherapie, was mir geholfen hat. Nach der Reha bin ich zum ÖZIF, zum österreichischen Invalidenverband gekommen. Und die haben mich dort so sehr unterstützt, mich gecoacht und mir geholfen bei all diesem formalen Dschungel. Man fällt aus dem Versicherungssystem, mich durchzukämpfen mit Anträgen. Und vor allem möchte ich da erwähnen, die Frau Magister Daxinger, die mich gecoacht hat und mir wieder mich in meine Mitte gebracht hat, mich unterstützt hat die ganze Zeit.
Mich würde interessieren, Freakradio gibt es seit 1997 und viele, viele Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und oder Erkrankungen sind hier gesessen und immer wieder mal haben wir den Satz gehört, ich wusste gar nicht, was ich alles kann, bevor dies oder jenes passiert ist. Erging es Ihnen auch so oder war für Sie klar, Sie haben diese Kräfte und Sie können sie mobilisieren, wenn es denn drauf ankommt?
Ja, bei mir war Zweiteres. Ich wusste, ich habe diese Kräfte und auch diese Selbstheilungskräfte habe ich angekurbelt. Meine Behinderung, die mir geblieben ist aufgrund der Bestrahlung, ist ja jetzt nicht sichtbar wie ein körperliches Handicap oder eine Sehbeeinträchtigung oder Hörbehinderung. Was meinen Behindertenstatus jetzt irgendwie rechtfertigt, ist, dass ich aufgrund dessen, dass ich keine Speicheldrüsen mehr habe, ununterbrochen trinken muss, um sprechen zu können. Ich konnte am Anfang ja überhaupt nicht mehr sprechen, habe Logopädie gemacht. Das hat furchtbar geklungen und die Stimme war ja auch vormittags, in der Früh hatte ich noch gar keine Stimme. Aber ich war so, diese Stärke hatte ich. Und habe mir gedacht, so, jetzt erst recht. Und einer dieser Wünsche, den ich früher aufgrund meiner gesamten beruflichen Einsätze im PR-Bereich für Museen oder als Ausstellungsleiterin in Krems vom Forum Fauna, das hat mir nie die Zeit gelassen. Fotografiert habe ich immer, die Künstlerinnen auch gecoacht, aber jetzt wollte ich etwas für mich tun.
Und auch etwas zurückgeben, haben Sie gesagt.
Und etwas zurückgeben. Und ich habe dann gesehen, war bei einer Psychologin auf der Reha und die hat gesagt, sie hat mich angeschaut, die hat mich nicht gekannt, sie sind so kreativ, sie müssen was anderes machen wie die anderen, sie müssen malen. Und das hat mir schon einmal sehr geholfen. Und habe ich ihr davon erzählt, dass ich eigentlich seit 10 Jahren die Ausbildung machen wollte als Kunsttherapeut. Und sich das eigentlich irgendwie nie ausgegangen ist für mich. Und das war eigentlich auch meine Selbstbelohnung, mein Geschenk an mich. Ich möchte was zurückgeben, sehr viel. Und vor allem kann ich Hoffnung geben, Hoffnung weitergeben. Und möchte jetzt dann, bin dabei, Visitkarten habe ich schon, einen Flyer zu erstellen, jetzt im neuen Jahrzehnt, 2020, als Kunsttherapeut, Therapeutin zu arbeiten. Und habe ein, denke ich mir, als Zielgruppe sicher ein großes Spektrum, weil wenn man das sieht, Burnout ist eine Krankheit, es sind Depressionen, sind eine Erkrankung, ernstzunehmende Erkrankungen. Es geht dann um die Emotionen, um Traueraufarbeitung und vieles, vieles mehr.
Sie haben schon die Emotionen angesprochen und haben aber auch gemeint, weil wir gerade vorher beim Wasser waren, dass eines der wichtigsten Lebensmittel für Sie ist die Kunst an sich. Abgesehen davon, dass der Mensch noch einmal essen und trinken muss, was gibt die Kunst?
Die Kunst hat mir immer schon alles gegeben. Ich bin immer gerne in Ausstellungen viel lieber gegangen wie andere ins Museum. Die Kunst gibt sehr viel. Ich habe immer weiter fotografiert. Sie ist für mich, ja, wie gesagt, ein absolutes Lebensmittel. Ohne war ich eigentlich noch nie. Also das wäre sehr, sehr schlimm, die Kunst nicht zu haben. Natürlich hat jetzt Essen für mich einen anderen Stellenwert gekriegt, nachdem ich 11 Monate an einer Magensonde hing. Und freue mich nach wie vor erstens immer, das habe ich schon immer gemacht, jeden Tag übers Leben und bin einfach immer positiv. Jedes Glas, das ich anschaue, ist für mich immer halb voll. Es ist nie halb leer. Und das könnte ich und möchte ich auch weitergeben in der Therapie. Wasser hat ein eigenes Stellenwert, einen sehr, sehr wichtigen für mich. Das ist, dient der Benetzung der Schleimhäute. Sonst kann ich nicht brechen oder nur schlucken. Und habe aber schon immer seit jeher viel Wasser fotografiert. Wasser hat mich schon fasziniert. Aber natürlich auch das Feuer, Wälder, die sehr heilsam sind. Der Wald hat mich auch auf eine Art geheilt. Ich wusste, ich muss dann von Wien zurück ins Salzkammergut, wo es Wälder gibt, hinaus in Natur. Und ja, alles zusammen habe ich eigentlich vom Thema immer alles fotografiert. Der Özif, um da den Bogen zurückzuspannen, ich wurde ja sehr gut und toll betreut und dann von der Frau Magister Daxinger eingeladen, bei einer Ausstellung zu beteiligen, die der Özif letzten Mai 2019 veranstaltet hat. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und da habe ich eine Aufarbeitung meiner Erkrankung gemacht. Bin wieder gesund. Das ist einfach einmal das Allerschönste. Und Gesundheit ist doch das größte Gut. Ich kann sprechen, handle das sehr gut, dass ich immer wieder trinken muss. Moment, jetzt auch. Aber vielen Dank, Sie sehen es mir nach. Das ist halt mein Mini-Handicap. Oder ja, ich sehe es halt so an, weil ich kann sehr gut damit leben. Weil was ist es? Das ist eigentlich, das sind Peanuts zum Vergleich, dass mir das Leben wieder geschenkt wurde. Und es ist ein Neubeginn, ein neues Leben.
Aber wenn wir so Revue passieren lassen, wir haben uns bei einer Veranstaltung des ÖZIF getroffen und ich würde gerne eine Sendung machen und ich würde auch gerne darüber reden, ob man denn von der Kunst leben könnte. Und Sie haben schon jetzt im Gespräch mal so ganz nebenher einen Satz fallen lassen, dass man ja eigentlich von dem fotografisch-künstlerischen nicht wirklich leben kann. Woran liegt das? Sind die Künstler alle Künstler und keine Marketingstrategen und beherrschen einfach die Kunst, aber das Handwerkszeug des Verkaufens nicht? Oder hat das einen anderen Grund, warum es so viele, zum Teil ja berühmte Künstler gab, die am sprichwörtlichen Hungertuch nagen? Also woran liegt es denn, als jemand, der selber Künstler gecoacht hat, müssten Sie es doch genau analysieren können.
Ja, da haben Sie leider recht. Und das habe ich schon sehr früh erfahren, weil ich wollte unbedingt Fotografin oder Fotograf werden mit dieser Ausbildung, mit der Lehre. Das hat mir aber jeder in meinem Umfeld abgeraten. Das ist ein Hungerleiderberuf. Davon wirst du nie leben können. Da musst du zu den oberen 10.000 gehören, die halt dann wie große Modefotografen ihr Geld verdient haben. Ja. Leider ist es so und darum hat mir die andere Seite, meine Medaillen haben immer zwei Seiten, neben der Kunst interessiert und ich habe diese Kulturmanagement-Ausbildung gemacht. Und gerade vor 20 Jahren hat es angefangen, dass selber die Künstler, die in den Kulturinstitutionen waren, in den kleinen Vereinen, in den Kulturbetrieben sehr professionell wurden, weil sie ja gewusst haben, das ist schwierig, ich kann nicht Kunst machen und mich selbst vermarkten. Das in Personalunion, das schafft selten jemand. Ja. Ich habe es leider auch nie geschafft. Also das war eher immer Liebhaberei bei mir. Leben hätte ich davon nie können. Auch nicht, wenn man Eröffnungen macht und darüber spricht oder schreibt und schöne Reportagen. Das ist einfach nicht mehr so. Aber
Sie haben gemeint, die offenen Honorare, die Sie noch zu bekommen hätten, ja, würden Ihnen ein sorgenfreies Leben ermöglichen.
Das stimmt, und so viele Künstlerinnen haben mir Bilder versprochen, da könnte ich jetzt noch eine Kollekte, mit der Kollekte rumgehen, ja. Aber wirklich, dass jemand, und das ist leider sehr traurig, Künstler und vor allem Künstlerinnen, die es noch einmal viel schwerer haben, am Kunstmarkt davon leben kann. Und wenn man den Bogen weiterspannt, dann vielleicht Künstlerinnen, die Beeinträchtigungen haben, behinderte Künstlerinnen, da kommt ja dann noch einmal was dazu, die überhaupt vor allem nicht sichtbar sind oder nicht etabliert. Ihre Kunst ist nicht etabliert am Kunstmarkt, was ich ja total schlimm finde, dass man überhaupt da unterscheidet. Da bin ich sehr für die Sichtbarmachung. Es geht immer um die Kunst, die Künstlerinnen, auch wenn die ein Handicap haben, wenn die zum Beispiel sehbehindert sind, gehörbehindert, körperlich behindert, geistig behindert, es soll um die Kunst gehen und nicht so um die Krankengeschichte dahinter. Die Kunst soll selber sprechen, das, was die Menschen schaffen, wofür sie brennen, die Leidenschaft, die sie da hineinpacken.
Und das Aber hilft es gab da. Ja auch Künstler, Toulouse-Lautrec, wenn ich es richtig im Kopf habe, der zum Teil sich über Wasser gehalten hat, damit, dass er Plakate gemalt hat, also sehr kommerzielle Kunst, wenn man so will, geschaffen hat, um seine Bilder zu finanzieren. Und es gab durchaus im Laufe der Geschichte, Sie werden es besser wissen wie ich, Künstler, Maler, die sich entscheiden mussten, ob sie Farbe kaufen oder essen. Also ganz so jung ist das Problem ja nicht.
Nein, das ist ein denkt man an Mozart, aber ein uraltes Problem. Die Künstler und Künstlerinnen, die hatten ja sowieso nie ein Geld, die Künstlerinnen von
denen. Gut, aber Mozart hatte, habe ich mal recherchiert, halt,
ja,
300.000 Euro nach heutigen Maßstäben in manchen Jahren.
Er hat es halt gern ausgegeben. Und gejubelt. Nein, aber das Genießen gehört bei der Kunst und den Künstlern natürlich dazu. Sie hätten schon dafür Verwendung, aber es steht dann sicher immer wieder an erster Stelle die Kunst. Und es sind ja heute Materialien schon so wahnsinnig teuer. Aber auch der Andy Warhol hat dann sich schon selbst vermarktet und andere Kunst auch geschaffen, von der er leben kann. Und ich kenne kaum einen Künstler oder Künstlerin, die keinen Brötchenberuf daneben haben, um sich das tägliche Leben leisten zu können. Kein Bildhauer arbeitet mehr in Bronze. Es ist so horrend und so teuer. Also da gibt es eben neuere Materialien. Aber es wäre sehr, sehr schön, wenn die Künstler und Künstlerinnen von ihrer Kunst leben können. Und da gibt es natürlich auch einen Kunstmarkt, der einige wenige hypt, die es oft gar nicht so verdient haben. Und die wirklich auch gute Kunst schaffen, gar nicht die Beachtung finden, nicht die Mittel haben, sich zu präsentieren, wo Galerien schon so mitschneiden, sich so viel behalten. Ich will jetzt da nicht irgendwie was Negatives sagen, weil auf der anderen Seite ist eine Galerie auch etwas, was wichtig ist, weil sie ja einem Künstler hilft, ein Publikum zu haben, hinauszugehen, die Kunst zu zeigen. Aber das ist natürlich Kunst und Geld. Und dann kommt noch, wie ich gehört habe, der Kommerz dazu. Ne?
Also ja, soll er dazu kommen oder ist es etwas, auf das man getrost verzichten könnte?
Ja, Kommerz, was ist eigentlich Kommerz?
Wenn ich an die Glimmtäfel in diversen Souvenirshops
genau,
denke.
Genau, das ist dann schon die Kehrseite der Medaille. Aber so wie die ganzen heutigen Museen, die brauchen alle ihre Merchandising-Schiene. Die haben ihre Shops, wenn das im Rahmen bleibt, ja. Wenn zum Beispiel bei unbekannteren Künstlern, wenn man da einen günstigen, erschwinglichen Druck für das breite Publikum macht an Magneten, dann hilft man der oder dem Künstler, wenn er davon auch was bekommt und nicht nur die Museen. Das tut natürlich manchmal schon sehr, sehr, sehr weh, was es alles zu kaufen gibt. Also schauen wir nur an, Mozart-Büsten, ich bin in Salzburg geboren, also gerade die asiatischen Mitbürger, Mitbürgerinnen, ja. Aber all das kriegen ja die Künstler nicht. Wenn die wirklich von diesen Produkten die Hälfte bekämen, dann käme es irgendwie den Künstlern zugute, aber dahinter stehen eigentlich ganz andere Interessen. Das ist wirklich keine Künstler- oder Künstlerinnenförderung in dem Sinn, weil das streifen andere ein.
Jetzt muss ich aber trotzdem, weil wir schon am Ende der Zeit angelangt sind, noch ein bisschen zu Ihnen zurückkehren. Sie haben gesagt, das Genießen ist wichtig in der Kunst. Jetzt frage ich mich natürlich, wir stehen am Anfang eines neuen Jahrzehnts, am Anfang eines neuen Jahres. Wie müsste denn das nächste Jahr für Sie verlaufen, dass Sie es erstens genießen können und zweitens mit dem Verlauf zufrieden werden? Was müsste denn da passiert sein?
Ja, ich möchte vor allem gesund bleiben und auch meine Freundinnen und Freunde sollen das bleiben. Die Familie soll gesund bleiben, in einer lebenswerten Welt leben zu können, in keiner zerstörten Umwelt, meine Fotoprojekte weiterzumachen, als Kunsttherapeut Fuß zu fassen, anderen zu helfen, andere zu unterstützen über ihre Probleme, ob seelischer, psychischer Natur, diese zu artikulieren, dann wäre das schon ein feines Jahr. Ich würde gerne wieder mal reisen, aber ich bin wunschlos glücklich und genieße, weil der Konstantin Wecker hat ja schon gesagt, wer nicht genießt, ist ungenießbar.
Und wohin soll es denn gehen? In welche fernen Landen würde es Sie ziehen oder bleiben Sie dann doch lieber in heimischen Gefilden?
Es muss nicht so ferne sein, weil ich habe schon etwas Flugangst. Außerdem der biologische Fußabdruck, das spricht dagegen. Also wenn, dann würde ich gerne mit dem Zug fahren. Oder Österreich ist so schön. Da gibt es noch so viele Plätze, Naturschätze von Seen, Wäldern, Bergen, die ich noch erklimmen möchte. Da bleibe ich gerne bei uns zu Hause.
Ja, wunderbar. Dann sage ich danke. Wünsche Ihnen einerseits gute Reise und alles Gute fürs neue Jahr. Und würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle vielleicht einmal wieder treffen, um zu wissen, wie ist es mit der Kunsttherapie ergangen und ist der Kommerz noch immer so dominant in der Kunst? Ich glaube, diese Frage könnte man noch lange, lange erörtern. Wir müssen aber an dieser Stelle trotzdem Schluss machen. Ich sage danke fürs Zuhören einerseits.
Vielen Dank
auch, dass Sie gekommen sind. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auch auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Dierenbacher. Technisch unterstützt wurden wir heute von Ottmar Bergsmann.